möchte jetzt noch mal beten, bevor ich predige. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns beschenkst mit so vielen guten Dingen. Herr, das Größte bist du, Jesus, als Sohn Gottes, der Leid und Schmerz ertragen hat um unsertwillen. Und wir danken dir, Herr, dass du als Auferstandener gesagt hast, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Und wir können dir Danke sagen für all die guten Gaben, die dafür da sind, dass wir Gemeinschaft mit dir pflegen dürfen, dass wir Gottesdienste feiern können, dass wir es erleben können, wie uns diese Gemeinschaft gut tut. Und ich danke dir dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit leitet. Und darum bitten wir jetzt, dass, wenn wir dein Wort betrachten, dass wir erleben, dass uns Lichter der Erkenntnis aufgehen, dass wir erleben, dass du als der Herr unsere Herzen lebendig machst und dein Wort wirklich nachher leben werden kann in uns. Danke, Herr, dass du hier bist. Amen. Ich möchte anschließen an den Schwerpunkt, den wir am letzten Sonntag von unserem Pastor Willi Quiring gehört haben. Gott ist unterwegs in Herrlichkeit. Und er hat eine ganze Reihe Beispiele genannt von Menschen, die so punktuelle Erlebnisse hatten, in denen sie diese Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Wünschen wir eigentlich uns auch, ne? Nur so punktuell oder sogar ein bisschen mehr? Vielleicht sogar kontinuierlich. Habt ihr da Wünsche? In die Richtung möchte ich weitergehen. Als Jesus bei seinen Jüngern war, mit ihnen in Israel unterwegs war, hat er sie ja immer gut vorbereitet auf das, was kommen wird. Und da habe ich fielen mir einige Verse aus Johannes 14 ein, nämlich die ersten drei und dann der Vers 28, die können wir lesen. Da sagt Jesus, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Vers 28, ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Das ist nicht die einzige Bibelstelle über das Wiederkommen Jesu auf die Erde. Aber wenn ich die alle aufzählen würde, wäre die Predigt damit beendet. An verschiedenen Stellen hat Jesus deutlich gemacht, dass er wiederkommen wird. Selbst im letzten Augenblick, als er noch bei ihnen war, auf dem Berg, niedergeschrieben, Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11, da erscheinen Engel, die sagen, dieser Jesus wird auf dieselbe Art und Weise wiederkommen, wie er aufgefahren ist in den Himmel. Also später geht die Information nicht. Das war schon ein sehr markantes Erlebnis. Jesus steht neben ihnen, Und dann plötzlich entschwindet er in den Wolken. Das macht ja auch was mit uns, wenn wir sowas erleben. Das schafft einen gewissen Untergrund für unsere weiteren Glaubensschritte. Aber wie passiert das alles, wenn wir abgeholt werden? Dazu sagt die Bibel auch einiges. Der Apostel Paulus hat aufgrund einer ganz konkreten Situation in der Gemeinde in Thessalonich den Thessalonichern das geschrieben. Und zwar im 4. Kapitel können wir das lesen. Da steht schon: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Wieder etwas sehr Markantes. Das, was bei Jesus passierte, wird bei den Gläubigen nachher auch passieren. Aber diese Beschreibung in diesen Versen ist so ein bisschen ineinander verwoben. Und darum habe ich mir gedacht, damit wir das, was der Paulus hier meint, richtig verstehen, habe ich das nochmal in einer Reihenfolge dargestellt. Als erstes, der Herr wird vom Himmel herabkommen. Nach himmlischem Befehl werden die im Glauben an Christus Verstorbenen auferstehen. Ihr Leib wird sein wie der von Jesus nach seiner Auferstehung. Da geschieht eine Verwandlung und dann gibt es Merkmale bei den Auferstandenen, die auch Jesus hatte, als er auferstanden war. Beide zusammen, die dann verwandelten Gläubigen, werden mit Jesus in den Himmel emporgehoben. Und dann werden wir für alle Zeit bei Gott sein. Ist da Herrlichkeit? Ja. Da gibt es kein Leid mehr. Keine Schmerzen, keinen Streit mehr. Wir werden uns verstehen. Irgendwie etwas entspannender, als es heute hier ist. Das heißt, hier ist ja jetzt ganz entspannt. Aber wenn wir so in den Alltag hineingehen, da ist nicht immer Entspannung. Diese ganzen Ausführungen hier geschahen auf die Nachfrage von Leuten in der Gemeinde in Thessalonich: Was ist denn jetzt mit denen, die da schon gestorben sind? Die Gläubigen wussten, Jesus wird uns abholen, aber die Gestorbenen, was ist mit denen? Und darum hat Paulus diese Abfolge noch einmal ausdrücklich formuliert. Und er endet einige Verse später mit der Aussage: So tröstet euch nun mit dieser Aussage. Also keiner ist benachteiligt, alle erleben nachher die Herrlichkeit Gottes. Welche Perspektive! Auf uns wartet eine Daseinsform in einem Herrlichkeitsleib. Der ist nicht mehr gebunden an die irdischen Gesetze, Da schreibt der Apostel Johannes im 1. Johannes 3, Vers 2, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Nämlich meine Beifügung, dadurch, dass wir im Vertrauen auf Jesus ihm unser Leben gegeben haben. Jetzt muss ich gucken, wo es hier weitergeht. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Auch Johannes hatte diese Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wenn ich so in mein Leben gucke, das dauert ja nun schon ein bisschen. Und seitdem ich Christ bin, ist das auch schon eine ganze Weile. Merke ich, je älter ich werde, umso mehr fokussiert sich der Blick auf das, was dann kommt. Man merkt, dass die körperliche Hütte manchmal ein bisschen klapprig ist. Da zieht es hier und zwickt es da. Und ja, da kommt so ein bisschen der Wunsch, ja, es kommt eine Zeit, taucht das alles nicht mehr auf. Da habe ich damit nichts mehr zu tun. Und ja, ich werde einen Leib ohne Schmerzen haben. Ist doch eine schöne Perspektive, oder? Aber bis dahin ist noch ein bisschen. Und keiner von uns weiß, aber da greife ich schon zuvor, das kommt nachher nochmal, wann werde ich diese Erde verlassen? Kann morgen sein, kann aber auch noch dauern, ne? Und darum geht es jetzt im nächsten Punkt. Jesus hat die Ankündigung seiner Wiederkunft verknüpft mit der Ansage bestimmter Ereignisse, die in dieser Welt passieren. Da gibt es in Matthäus 24 eine Menge Dinge, die vorkommen werden. Haben wir das schon? Ja, Christoph ist schnell. Verführung durch falsche Christusse, Kriege, Kriegsgeschrei, Völker bekämpfen sich, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgung von Christen, Abfall vom Glauben, falsche Propheten, keine Liebe mehr, aber auch weltweite Verkündigung des Evangeliums. Es sind beschrieben besondere Ereignisse mit dem Volk Israel. Dann die Elemente des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und am Ende dieses Kapitels, oder fast am Ende, steht, dann kommt der Herr in Herrlichkeit. Wenn wir all das hier lesen, dann sind wir schnell geneigt, in Sorgen, in Ängste zu geraten. Was muss ich noch alles erleben? Was kommt da auf mich noch zu? Und ich habe schon ganz viele Christen gehört, die dann anfangen zu spekulieren, das war schon. Und sie pflegen ein Stückchen auch diese Angstempfindungen. Nun muss man wissen, dass diese Ereignisse nicht nur für die unmittelbare Zeit der Wiederkunft Jesu geschildert sind, sondern für die gesamte Zeit von der ersten Gemeinde an, also von der Apostelgeschichte an, bis zur Wiederkunft. Es ist ein Zeitabschnitt, von dem, glaube ich, die Leute aus der Apostelgeschichte nie geglaubt haben, dass der so lange dauern wird. Da war eine ziemlich ausgeprägte Naherwartung. Ich werde noch erleben, wenn Jesus wiederkommt. Aber inzwischen sind fast 2000 Jahre vergangen. Wir können feststellen, wenn wir Geschichte gucken, in der Geschichte hat sich davon ganz vieles bestätigt. Und ich habe mal eins gemacht, ich habe nur mal speziell diesen Punkt Kriege bisschen näher nachgeguckt. Und wie man weiß, gibt es ja bei Wikipedia viele interessante Informationen. Die Häufigkeit der Kriege habe ich da mal nachgesehen. Da gibt es so eine Statistik, wo alle Kriege aufgeführt sind. Und es ist wirklich so, ich habe nicht ganz vorne angefangen, ich habe beim 16. Jahrhundert angefangen und dann mal durchgezählt. Die sind alle namentlich aufgeführt. Mit Excel kann man das ja gut auswerten. Im 16. Jahrhundert gab es 63 bekannte Kriege. Im 17. 72. Im 18. erstaunlicherweise 47. Im 19. 124. Im 20. 156. Und wenn wir das 21. jetzt hochrechnen, das war noch nicht ganz aktualisiert bis heute, dann sind es 210. Ich habe jetzt keine Kurve gemacht, da hätte ich Siegfrieds Hilfe gebraucht, der kann das so gut als Kassierer. Das geht ganz schön steil hoch. Diese Entwicklungen, diese Begleiterscheinungen oder die vorlaufenden Ereignisse, die verstärken sich, je näher wir kommen an die Wiederkunft Jesu. So sagen es auch bestimmte Bibellehrer, kann man in einigen Büchern nachgucken. Aber es ist nicht nur so, dass die Häufigkeit der Kriege zugenommen hat, auch die Intensität und die verheerende Auswirkung auf die Menschen, die dabei umkommen, weil die Waffen immer wirksamer geworden sind. Warum passiert das alles so? Ich bin sicher, Gott möchte der Menschheit zeigen, ohne mich kommt ihr in eurem Miteinander nicht zurecht. Da seid ihr aufgeschmissen. In euch steckt so viel Potenzial für Streit, für Rechthaberei, für Macht, an Machtbestrebungen. Ihr kriegt diese Welt so nicht in den Griff. Das ist immer dann, wenn ich höre, da sind irgendwo wieder Friedensverhandlungen oder jetzt auch die Verhandlungen um eine Verbesserung der Umwelt durch Reduzierung von allen möglichen Abgasen. Ich denke, ganz viele Menschen, Politiker leben in Illusionen, dass sie diese Welt im Griff haben werden. Das werden sie nicht schaffen. Das sieht eigentlich düster aus. Aber Gott möchte uns Menschen zeigen, wenn ihr nicht mit mir lebt und mich nicht Herr über eure Lebensbedingungen sein lasst, dann scheitert ihr. Ganz klipp und klar. Und darum passiert so viel. Jetzt können wir sagen, warum lässt denn Gott so eine lange Zeit zu? Im 2. Petrusbrief steht, er hat ganz viel Geduld mit uns Menschen. Er möchte, dass durch die Erkenntnisse, wir schaffen das nicht, Leute umkehren und zu ihm finden. Und darum dauert es so lange. Sonst hätte Jesus ja gleich am Ende der Apostelgeschichte kommen können. Da war schon genug los in diesen paar Jahren, die uns da aufgeschrieben sind in der Apostelgeschichte. Das sind ja vielleicht 50 Jahre, die beschreibt. Da war schon so viel los, das hätte schon gereicht, um diese Erkenntnis für die damals lebenden Menschen zu gewinnen. Aber noch eine Generation und noch eine und noch eine. Aber es ist die Geduld Gottes, die uns das verdeutlicht. Zu einem Punkt möchte ich noch Stellung nehmen. Die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Das ist fast durchgezogen. Es gibt schon noch ein paar Volksstämme, die irgendwo auf Borneo oder so da in diesem südostasiatischen Bereich noch nicht vom Evangelium erreicht sind. Habe ich gerade kürzlich gelesen in so einer Missionszeitschrift. Aber wann kommt denn nun Jesus? Nennt die Bibel einen Zeitpunkt? Gisela wackelt mit dem Kopf. Nein. Es ist sogar so, wir sollen ihn nicht kennen. Es gibt nur indirekte Aussagen für diesen Augenblick. Ich habe hier zwei konkrete Bibelstellen. Laut Matthäus 24 und das ist der Vers 36, 42 und 44, weiß niemand Tag noch Stunde dieses Ereignisses, nur der Vater im Himmel. Und kurz bevor Jesus seine Jünger verlässt, in Apostelgeschichte 1, Vers 7, da gibt er ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und meine Zeugen sein. Es ist interessant, dieser Zusammenhang zwischen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu und dem Hinweis, Leute, ihr kriegt das, was ihr für ein Leben, für ein wirksames Leben auf dieser Erde braucht, nämlich meinen Heiligen Geist. Und es ist an euch, Zeugen für mich zu sein, in dieser Welt. Und zwar so lange, bis ich wiederkomme. Und wenn wir die Gleichnisse verfolgen, die der Endzeitrede von Jesus in Kapitel 24 vom Matthäus-Evangelium lesen, dann gibt es auch da noch eine Spannung drin. Denn einerseits wird gesagt, sein Wiederkommen wird überraschend sein. Das können wir erkennen. Er trifft die Menschen bei der täglichen Arbeit. Zwei sind auf dem Feld, einer wird genommen, der andere bleibt. Zwei schlafen, einer wird genommen, der andere bleibt. Abhängig davon habe ich eine Beziehung zu Jesus. Das ist die eine Seite. Das andere ist, andererseits verzögert sich die Ankunft. Im Beispiel oder im Gleichnis von den Jungfrauen, die nicht ausreichend Öl haben, wie sich dann herausstellt, weil sich das verzögert. Das heißt, wir kriegen hier gar nicht so eine richtige Auskunft darüber, was sein wird, wie es sein wird. Und dieses Hinauszögern, die Begründung, habe ich schon genannt. weil Gott Geduld hat, weil er Menschen noch Gelegenheit geben will, zu ihm zu finden. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir den Zeitpunkt kennen würden? Hätte das Einfluss auf unser Leben? Ganz zielbewusst auf diesen Punkt zu? Oder 99% der Strecke, naja, ich schlappe halt so durchs Leben, wie es am einfachsten für mich ist. Und dann kommt der Punkt, dann bin ich voll dabei. Gott weiß, wie wir Menschen ticken, welchen Gefahren wir ausgesetzt sind, wenn wir mit so einer Information herumlaufen. Er weiß das. Und darum, in seiner Fürsorge, hat er sich gesagt, ganz darf ich das nicht klar machen. Ich muss eine gewisse Spannung in den Menschen erhalten, damit sie wachsam bleiben. Damit sie immer wieder meine Nähe suchen und immer wieder aus der Gemeinschaft mit mir leben. Aus meiner Sicht ist das die Begründung. Vielleicht habt ihr sogar noch zusätzliche Begründungen dafür. Welche Konsequenzen für unseren Lebensalltag hat jetzt diese Erkenntnis? Auch da gibt es wieder die Gleichnisse, die uns helfen. Da gibt es das Gleichnis vom Hausherrn, der ist zu Hause und da kommt ein Dieb. Wenn der wüsste, wann der Dieb kommt, wäre er zu dem Zeitpunkt voll da. Aber er weiß es nicht. Was ist nötig, um vorsorglich den Dieb abzufangen? Beständige Wachsamkeit. Dann gibt es ein Gleichnis, in dem einem Verwalter oder Knecht Aufgaben anvertraut werden, auch Personal. Und der Herr zieht von hinnen, geht auf Reisen. Und dann ist die Frage, wie geht jetzt dieser Verwalter mit dem Anvertrauten, mit der Verantwortung um? Der hier genannt war in dem Gleichnis, war nicht so verantwortungsvoll. Er hat das Personal getriezt, hat ja etwas von diesem Eigentum dessen, des Herrn, für sich in Anspruch genommen. Er war nicht treu. Treue ist der Punkt, der für diesen der in diesem Gleichnis besonders betont wird. Und von den Jungfrauen habe ich schon gesprochen, die Ankunft verzögerte sich. Sie hat nicht genügend Öl mit sich. Wofür steht das Öl? Öl ist letztlich der Stoff, der für die Leuchtkraft einer Lampe sorgt. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn das Öl nicht brennen kann, bin ich eine ausgegangene Funzel. Das Bekenntnis zu Jesus in Wort und Werk steht hier im Vordergrund. Und das funktioniert nur, wenn ich dran bin am Herrn, wenn ich die Gemeinschaft mit Jesus pflege, wenn ich den Heiligen Geist in meinem Leben wirken lasse, dann drei Punkte also: Wachsamkeit, Treue und die Bereitschaft, beständig Zeuge Jesu zu sein. Das sind Dinge, die uns sicherstellen, dass wir mitkriegen, wenn Jesus kommt und dass wir auch dabei sein können. Darum, das sind alles Dinge auch, die machbar sind. Und wir wissen, der Heilige Geist ist uns gegeben, um die Werke, damit wir die Werke tun, die Gott vorbereitet hat für uns. Es ist nichts unmöglich. Darum, lasst uns einfach die für uns persönlich verordnete Wegstrecke, die vor uns liegt, bis wir Jesus begegnen werden, lasst uns die einfach auf diese Art und Weise gehen. Im Lukas-Evangelium stehen die Dinge etwas verkürzt, was die Wiederkunft Jesu angeht auch. Und da gibt es einen Vers, der für uns noch eine gute Hilfe ist, was unsere Haltung zu diesen Endzeitereignissen angehen soll. Da schreibt der Lukas, Jesus hat gesagt, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Da ist von der Erlösung die Rede. Wir sind ja schon erlöst. Aber wir sind erlöst, was unseren inwendigen Menschen betrifft. Leider noch nicht erlöst, was den Leib angeht. Die folgt noch. Paulus hat, weil er berichtet von einigen Leiden, die er als Verkündiger des Evangeliums ertragen musste. Und hat so seine persönliche Wertung da hineingegeben, wie er damit umgeht. Und ich glaube, das ist eine gute Hilfe für uns, das uns zu Gemüte zu führen. Im Römer 8, 18 schreibt er, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung, jetzt hört gut zu, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Da werden wir als Repräsentanten von Gottes Herrlichkeit gebraucht. Die ganze Schöpfung wartet darauf. Noch zwei Zitate. Ich habe ein Buch, das es leider nicht mehr gibt, das kann man nur noch so antiquarisch kaufen, Der Triumph des Gekreuzigten. Der Verfasser Erich Sauer, ist ein früherer Leiter der Bibelschule Wiedenest, schreibt, die letzten Dinge sollten bei uns immer die ersten sein. Das, worauf wir hinleben, was Ziel, Gottes Ziel für unser Leben ist, das sollte immer vorrangig unser Leben bestimmen. Ein sehr guter Rat, wie ich finde. So ähnlich hat es der Peter Hane, ein noch lebender, kluger Mann, geschrieben. Wer die Dinge von ihrem Ende her sieht, kann heute schon loben und danken. Das ist die etwas andere Betrachtung auf den Advent. Wir können Lob und Dank sagen für Gottes Fürsorge, dass er uns nicht auf dieser Erde in diesem Zwiespalt zwischen Leiden, Schmerzen und dem Erlöstsein des inneren Menschen belässt, sondern dass er einen viel besseren Plan hat, der weiterreicht. Wir werden bei dem Herrn sein für alle Zeit. Ein Grund, wirklich zu danken. Amen.